Ein Vorrecht, deinen Namen groß zu machen. Was für ein Vorrecht, zusammen mit anderen genialen Leuten dich anzubeten heute Morgen. Jesus, wir danken dir, dass wir heute Morgen in deinem Haus sein dürfen, dass wir zusammen deinen Namen groß machen dürfen, dass wir dein Wort hören können. Wie genial ist das denn? Jesus, wir ehren deinen Namen. Gelobt seist du. Amen. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen. Moin, moin. Schau mal deinen Nachbarn an, ganz tief in die Augen, sag ihm, du siehst besser aus, als ich erwartet hätte. Wenn du sagst, das stimmt ja gar nicht, dann wirst du was finden. Ich freue mich, heute Morgen bei euch in Oldenburg zu sein, viele nette Menschen zu sehen, nette Freunde zu sehen, Oldenburger zu sehen und ihr wisst gar nicht, in was für einer schönen Stadt ihr lebt, Leute. Wir wohnen in der Nähe vom Ruhrpott und glaub mir, du hast das Gefühl, du bist hier in einem anderen Land mit komplett anderen Möglichkeiten. Das ist echt ein Geschenk und so eine herrliche Stadt hat das verdient, dass das Evangelium nach vorne geht, dass das Reich Gottes gebaut wird, dass Gemeinde nach vorne geht. Wenn Gott eine Stadt so genial gemacht hat, dann gibt es nur eins, was das noch toppen kann, nämlich die lokale Gemeinde, die die Hoffnung der Welt ist, die richtig durchstartet und mit Gott nach vorne geht. Ich soll euch ganz liebe Grüße mitbringen von Pastor Christian Knorr. Erinnert sich noch irgendjemand an ihn? Das hat er mir heute Morgen noch geschrieben und das habe ich gemacht. Und Inga, wo auch immer du bist, ich soll zurückgrüßen. Jetzt habe ich mein To-Do erledigt. Ihr habt uns auch einen genialen FSJler geschenkt, den Justus Kuhfeld. Sind seine Eltern hier? Die sind heute nicht hier. Genau, Justus hat geschrieben, meine Güte, zieht euch das nicht rein, fahrt irgendwo anders hin, geht an diesem Morgen in eine andere Kirche. Auf jeden Fall, wenn ihr die nächste Woche seht, könnt ihr mir einen Gefallen tun. Justus ist ein super Typ. Der ist ein fetter Segen. Und ich hätte gar nichts dagegen, wenn er da in der Nähe bleibt. Ihr seht das sicherlich anders. Das ist auch okay. Er hat nur einen Nachteil. Einen gravierenden. Er ist für Bayern München. Und er hat mir gesagt, sein Opa ist in Dortmund geboren und seine Familie lebt in Oldenburg. Und ich habe mich gefragt, was ist da schiefgelaufen? Das kann ich aber seelsorgerlich nicht auflösen, aber sonst ist das ein Hammertyp. Überhaupt gar keine Frage. Ich habe überlegt, was soll ich heute Morgen predigen? Ihr seid in einer Predigtreihe, die heißt Die Welt umarmen. Ihr wollt gehen, ihr wollt predigen, ihr wollt Glauben sehen als Dreischritt für das Reich Gottes. Und ich habe mir überlegt, wenn das so Version 1,0 ist, die Welt umarmen, dann fange ich heute Morgen an bei Version 0,0. Das geht eigentlich gar nicht, aber ihr werdet genau merken, worauf ich heute Morgen hinaus will. Und ich fange an, ein wenig zu erzählen, was Gott bei uns gemacht hat. Nicht im Sinne von Bauchpinselei, sondern ich glaube, dass das auch was mit dem zu tun haben könnte, was Gott hier unter euch tun möchte. Unser jetziger Stand 2014 ist, dass wir eine attraktionale und missionale Gemeinde sind. Manche glauben, das geht nicht zusammen. Ich glaube, das geht sehr wohl zusammen. Und ich glaube auch, dass wir inzwischen eine gesellschaftsrelevante Gemeinde sind. Und wir haben einen dramatischen Veränderungsprozess in den letzten 4,5 Jahren als Gemeinde hinter uns. Wir sind in den letzten 4 Jahren um 300 Gottesdienstbesucher gewachsen. Wir haben inzwischen 3 Gottesdienste. Wir sind inzwischen in unserem Stadtteil, auch wenn wir eine Regionalgemeinde sind, in unserem Stadtteil angekommen. Über 200 Menschen bekommen jeden Monat Kleidung von uns. Wir haben eine Fußballschule in dem Stadtteil, da sind Migranten, da sind Leute, die sonst ganz schwer zu integrieren sind. Und über Fußball und Gemeinde sind wir gesellschaftsrelevant geworden. Wir sind gerade dabei, etwas zu planen, nämlich ein so ein Firmen-Style-Fitnessstudio für ganz harte Jungs zu bauen. Und damit meinen wir Leute, die in unserer Gesellschaft überhaupt nicht angekommen sind. Damit meinen wir Migranten mit einem muslimischen Hintergrund. Wir haben gerade bei uns in Wuppertal die Scharia-Polizei am Start gehabt. Und Wuppertal-Solingen, da wo wir sind, ist eine Hochburg der Salafisten. Und die Politik weiß nicht, wie kann man dem begegnen. Man kann zwar Dinge verbieten, aber mit Politik und mit Verbieten verändert man eben noch kein Herz. Da kann man irgendwie etwas eingrenzen, etwas eindämmen, aber Herzen werden dadurch nicht verändert. Und wir haben dort über zwei geniale Leute aus unserer Gemeinde, unser Chefordner, ungefähr 2 Meter groß, ein Bär von einem Kerl, trotzdem irgendwie schlank, voll mit Tattoos und der liebste Mensch auf der Welt. Aber ich liebe es, wenn er Chefordner ist. Das ist richtig cool. Und er und sein Freund Markus, der breiteste Pastor Deutschlands. Wenn du bei Facebook bist, such das mal. Breitester Pastor Deutschlands. Dann siehst du ihn. Und die Frommen, wenn sie das sehen, dann wollen sie diskutieren. Dürfen Christen Tattoos haben? Dürfen Christen Muskeln haben? Dürfen Christen Gel benutzen? Und mit denen wollen wir gar nicht diskutieren, weil wir wollen mit Leuten ins Gespräch kommen, die gar nichts mit Gott zu tun haben. Und am letzten Sonntag war der erste Mensch von dieser Facebook-Seite, die in 2 Wochen 3600 Likes bekommen hat, im Gottesdienst zusammen mit seiner Lebenspartnerin. Und während wir Gott angebetet haben, haben die schon geheult ohne Ende. Beim Aufruf zur Entscheidung für Jesus gingen beide Arme nach oben. Und ich dachte, das wären Christen, die irgendwie weggerutscht sind von Gott. Und jetzt sind sie da und wollen ihr Leben mit Gott wieder in Ordnung bringen. Waren sie aber gar nicht. Die Frau war das erste Mal in einer Freikirche. Die lag mir heulend in den Armen. Gott sei Dank war das in der ersten Reihe, dass da keiner irgendwie komisch geguckt hat. Und die Stadt hat uns jetzt gesagt, wir sind bereit, die Anträge laufen, euch 200.000 bis 300.000 Euro zur Verfügung zu stellen, wenn ihr so ein Fitnessstudio baut. Und wir haben gesagt, wow, was ist das denn für ein Hammer? Wie genial ist das denn? Sonst melken wir immer nur die Gemeindekuh. Und jetzt kommt die Stadtkuh und die hat viel mehr im Euter. Das ist der absolute Hammer. Und ich kann mich noch daran erinnern, Weihnachten vor 2 Jahren standen Leute, die wir mit Kleidung versorgen, vor unserem Weihnachtsgottesdienst und haben gefragt, dürfen wir auch reinkommen? Ich dachte, wie genial ist das denn? Dürfen wir reinkommen? Großer Fehler von uns, wir hätten das denen deutlicher machen sollen. Ihr müsst kommen, unbedingt, sonst ist das kein Weihnachten. Aber was ist dazwischen gewesen? Weil das klingt jetzt richtig gut, oder? Was ist dazwischen gewesen? 4 Jahre, was ist dazwischen gewesen? Vorher war etwas, nämlich wir waren als Gemeinde in einer absoluten Krise. Unser Hauptpastor, einer der genialsten Prediger, die es in Deutschland gibt, Pastor Uwe Schäfer, ist so krank gewesen, dass er nicht mehr in der Lage war, seinen Dienst zu tun. Die Gemeinde hat das lange nicht gewusst. Dann hat sie das mitbekommen. Dann haben alle gebetet und jeder war optimistisch. Der wird wieder gesund und dann geht es hier weiter wie in den letzten Jahren. Das Problem war, er wurde nicht in dem Tempo gesund, wie sich das alle gewünscht hatten. Und am Ende war es so, dass er seinen Dienst in der Gemeinde stoppen musste. Und da er der Gemeindegründer war, war das eine absolute Katastrophe, weil Leute dachten, geht es überhaupt noch weiter? Zudem hatten wir eine Finanzkrise. Und ich sage wir, obwohl ich noch gar nicht da war, aber man identifiziert sich ja immer mit der Gemeinde vor Ort. Auf dem laufenden Konto 98.000 Euro Miese. Neben den ganzen Schulden, die für das neue Gemeindezentrum da waren. Auf dem laufenden Konto weder unser Gemeindeverbund noch die Bank war bereit, irgendeinen Euro noch in unsere Gemeinde zu investieren. Und wenn du 98.000 Miese hast als Freikirche, das kommt überhaupt nicht gut. Das Problem war, die Gemeinde wusste es nicht mal, dass so viel Miese da waren. Die Gemeinde wollte gerade einen Seelsorgepastor und einen Hausmeister anstellen. Das war der nächste Schritt. Und dann kriegten sie mit, ha, es gibt weder einen Seelsorgepastor noch einen Hausmeister. Die Wahrheit ist, Gehalterkürzung ist hier dran. Wir haben 98.000 Euro Miese. Und das Vertrauen in Leiterschaft war dermaßen zerbrochen, dass alles, was auch immer wir getan haben, alles wurde kritisch beäugt, weil eben so eine Zeit eben auch emotional traumatische Dinge in einer Gemeinde hinterlassen. Von da sind wir gekommen. Jetzt sind wir mehrere Jahre weiter. Und wir ernten inzwischen richtig geniale Früchte. Und ich möchte euch 3 Dinge heute mitgeben, die uns geholfen haben. Das ist so einfach, so simpel. Das ist nicht tief. aber es waren für uns unglaubliche Schlüssel. Und ich behaupte heute Morgen, ohne dass ich das inflationär gebrauche, ich glaube, dass ich heute Morgen ein Wort von Gott für euch mitgebracht habe. Und das, ich meine, ich habe immer jede Woche ein Wort von Gott. Wenn du aus der Bibel predigst, hast du ein Wort von Gott. Also da muss man nicht drüber nachdenken. Aber heute habe ich ein Upgrade da drin. Ich bin ganz sicher, dass ich diese drei Dinge heute Morgen euch weitergeben soll. Drei einfache, aber unglaublich hilfreiche Schlüssel, die uns geholfen haben, von Krise hin zu gesunden, relevanten Gemeindebau. Natürlich gab es da auch noch andere Dinge zwischendurch. Und ich weiß, alle Leute, die ein bisschen was in der Birne haben, werden sagen, war das das Einzige, da gab es auch noch mehr. Ja, da gab es noch viel, viel mehr. Aber man kann in 30 Minuten nicht 10 Sachen sagen. Also beschränke ich mich auf 3 Sachen. Erster Schlüssel, der uns geholfen hat, ist die Überschrift I love my church. Weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Inzwischen laufen sogar Leute mit T-Shirts rum. Da steht drauf, I love my church. Ich liebe meine Gemeinde. Und das ist für manche Leute richtig komisch. Ich liebe Jesus. Jupp. Ich liebe meine Frau. Hoffentlich. Ich liebe meinen Fußballverein. Nicht ganz so wichtig, nur ein bisschen wichtig. Aber ich liebe meine Gemeinde. Nun, ich breche das mal runter auf meine Familie, auf deine Familie. Warum liebe ich eigentlich meine Familie? Habe ich lauter perfekte Menschen in meiner Familie? Nee, weil ich da bin, ist das schon klar? Nein. Ich habe 3 Kinder. Sind meine 3 Kinder perfekt? Und ihr wisst ja, wie heißt das? Passt Müllers Kuh, Müllers Vieh, irgendwie. Genau. Genau, Pastor und Kinder und so weiter, da gucken ja Leute ganz besonders drauf, Spotlight, haben die schon Flügel oder sind es doch nur die Schulterblätter oder was auch immer. Das ist ja immer eine Herausforderung. Sind meine Kinder perfekt? Nein. Bin ich perfekt? Nein. Ist meine Frau perfekt? Nein. Wir sind im Großen und Ganzen eine ziemlich unperfekte Familie. Aber ich kann dir eins verraten, wenn jemand unperfekt heißt nicht schlimm, sondern so wie deine halt, unperfekt. Ich kann dir verraten, wenn jemand meine Familie kritisiert, ein Mitglied meiner Familie, entweder meine Frau oder einer meiner beiden Töchter oder mein Sohn, wenn einer meine Familie kritisiert, und hier ist mein Ratespiel heute Morgen, sage ich Folgendes. Erstens, genau. Zweitens, denke ich auch. Drittens, was fällt dir ein? Tendenz? Drittens, sagt da jemand. Genau, sind wir alle so? Selbst wenn manchmal Lehrer, und ich weiß, es gibt ein paar Lehrer hier heute Morgen, hör mal kurz weg, wenn Lehrer es wagen, meine Kinder zu kritisieren, die dumme Wahrheit ist, sie hatten öfter recht. Und man sollte auch auf Lehrer hören. Lehrer sind wunderbare Menschen. Definitiv. Aber wenn ein Lehrer etwas Schlechtes sagt über mein Kind, dann ist meine erste Reaktion, was fällt dir denn ein? Dann kommt natürlich der Heiligungsfaktor an mir, 27 Jahre gläubig, ich trete einen Schritt zurück, fahre mich emotional runter und höre ihm zu und stelle dann auch manchmal fest, ja, er könnte unter Umständen vielleicht auch mal recht haben. Aber meine erste Reaktion ist, hör mal zu, meine Familie kritisierst du nur über meine Leiche. Ja, aber wieso denn, wenn das doch sachlich alles richtig ist? Weil gefühlt ist das mein Zuhause, das ist meine Burg, das sind die Leute, die ich liebe, das sind vielleicht die einzigen Leute, wo ich ohne nachzudenken mein Leben geben würde. Das ist meine Familie und meine Familie ist nicht perfekt. Ich fühle mich angegriffen, wenn Leute schlecht über meine Familie reden. Und das hat gar nichts damit zu tun, ob sie recht haben oder nicht. Und ich bin alt genug, dass ich das dann irgendwann auch sachlich trennen kann und Kritik einordnen kann und manchmal auch Kritik umsetzen kann. Aber es ist meine Familie. Es sind nie die. Es sind meine. Und ich breche das mal auf Gemeinde runter. Das, was ich komplett ignoriere inzwischen. Und ich kann das ganz gut tun, weil niemand kann sagen, ich bin schon 20 Jahre in dieser Gemeinde und ich habe ja gar keine Ahnung oder wie auch immer. Was ich ignoriere, ist folgendes Vokabular. Die Gemeinde sollte mal, die Gemeinde müsste mal und die Gemeinde braucht auf jeden Fall mehr Liebe. Das geht bei mir inzwischen da rein und da raus mit langer Nase. Weil die Frage ist, wer ist denn die Gemeinde? Und die Antwort ist, wenn du mehr Liebe in der Gemeinde haben willst, dann wäre das richtig cool, wenn du damit anfängst, weil du bist Gemeinde. Und wenn du mehr Liebe hast, hat die Gemeinde mehr Familie. Wenn du mehr Leidenschaft für Gott hast, hat die Gemeinde mehr Leidenschaft für Gott. Wenn du mehr Hingabe an Jesus zeigst, hat die Gemeinde mehr Hingabe. Die Gemeinde ist nie etwas, was da ist und ich bin hier. Ich bin mittendrin. Es ist meine Familie. Es ist deine Familie. Niemand müsste mal. Wie reden wir manchmal über Gemeinde? Ich habe festgestellt, Jesus, Epheser 5, 25, da, das kennt ihr, ich zitiere das nur ganz kurz, weil ich will ja drei Sachen sagen. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Christus liebt seine Gemeinde, obwohl seine Gemeinde nun weiß Gott nicht perfekt ist. Aber aus seiner Sicht ist das seine Braut und sein Mädchen. Und mal ganz ehrlich, wenn du eine Braut hast, wenn du ein Mädchen hast und jemand redet schlecht über deine Braut, was sagst du? Ja, stimmt, die Falten sind mir auch schon aufgefallen. Und der Rest geht nur noch über Schminke. Ja, das ist so. Tja, was soll's? Wenn du das machst, dann hast du keine Ahnung. Aber umgekehrt, über seine Braut, da gehen uns manchmal Dinge über die Lippen, die wir niemals über unsere menschliche Braut sagen würden. Aber für die Braut, von der wir hier reden, nämlich von seiner Gemeinde, da gab es jemand, der hat gesagt, die sind so wertvoll, so kostbar, so genial, so geliebt, ich gebe mein ganzes Leben für sie, ich gebe mein Blut, ich erkaufe sie mit meinem Blut, das ist mein Mädchen, das ist meine Braut, das ist meine Süße. Und dann sagt jemand, ja, aber hast du nicht bei deiner Süßen gesehen, dass sie Satteltaschen bekommt? Und dann gibt es einen auf die 12. Weil so reden wir nicht über Menschen. Kann mal einer was sagen? Das sagt man in unseren Kreisen, genau. Aber als Norddeutscher ist ein Jo auch für mich okay. Das üben wir mal. Also Response ist cool. Und nett gucken, nachher kritisieren, nett gucken, das ist gut. So, und jetzt übertragen wir das mal auf die Gemeinde. Hey, Jesus liebt seine Gemeinde. Ihr seid sein Mädchen, ihr seid seine Braut. Ja, aber wenn Jesus wüsste, Jesus weiß, was hier los ist. Wenn Jesus wüsste, was der da hinten mal gesagt hat, weiß der. Aber seine Antwort ist nicht, Igitt. Seine Antwort ist, ich liebe meine Braut. Ich gebe mich für sie hin. Ich will sie heiligen. Ich will sie reinigen. Es ist mein Mädchen. Christus liebt seine Gemeinde. Und meine Frage an mich und an dich ist, wie reden wir eigentlich über unsere Gemeinde? Und ich will dir sagen, was ich tue, was ich mir angewöhnt habe. Und ich bin in einer durchschnittlichen Gemeinde mit den genau den gleichen Fehlern, die alle anderen Gemeinden auch haben, mit den genau den gleichen Problemen, mit genau den gleichen Herausforderungen. Menschen sind Menschen, glaub mir das. Ich will nur sagen, ich liebe meine Gemeinde. Und ich rede auch so über sie. Ich liebe meine Frau. Wenn ich mit jemandem rede, dann sage ich lauter gute Dinge über meine Frau. Ich liebe meine Kinder. Aber wenn ich mit jemandem über meine Kinder rede, dann kriege ich strahlende Augen, auch wenn nicht alles perfekt ist in ihrem Leben. Weißt du warum? Es ist meine Familie. Und ich habe festgestellt, meine Familie wird sich besser entwickeln, wenn ich das sage, was Gott sagt über sie, als wenn ich immer den Nörgel- und Mecker- und Misstrauensmodus anhabe. Weil du kreierst deine eigene Welt mit dem, was du permanent sagst. Sagt jemand permanent, er ist dumm, er ist hässlich. Und das macht man einfach 2, 3 Jahre. Und weißt du, was passiert? Das möchtest du gar nicht wissen. Sagt jemand, er kann nichts, aus ihm wird sowieso nichts. Was kreierst du damit? Eine fürchterliche Welt. Aber fang an, jemanden stark zu reden. Fang an, das über jemanden zu sagen, was Gott über ihm sagt. Er ist wichtig, er ist wertvoll, er hat geniale Gaben. Aus ihm wird etwas. Gott ist mit ihm, Gott ist für ihn. Gott hat keine Loser geschaffen. Vielleicht hast du andere Gaben und Talente und musst was anderes machen. Aber Gott ist ein Winner. Gott hat nur geniale Leute geschaffen. Gott hat keine Loser geschaffen. So reden wir mit unseren Kindern. Wir reden sie stark und wir sagen ihnen, es ist egal, was das Leben bringt. Du wirst es schaffen. Es ist egal, was das Leben bringt. Gott ist mit dir. Gott ist für dich. Du hast einzigartige Gaben. Was macht das mit Kindern? Es gibt ihnen ein Selbstwertgefühl. Es gibt ihnen eine Sicherheit. Und genau das machen wir mit Gemeinde. Ich rede gut über meine Gemeinde. Ich liebe meine Gemeinde. Aber was sagst du? Meine Gefühle sagen, ich erlaube meinen Gefühlen nicht, mich so zu manipulieren, dass meine Gefühle als objektive Wahrheit dahingestellt werden. Weil meine Gefühle sind meine Gefühle und die Wahrheit ist eine ganz andere Sache. Ich liebe meine Gemeinde. Ich möchte euch herausfordern, euer Reden, von dem ich gar keine Ahnung habe, wie das ist, aber ich möchte euch herausfordern, euer Reden über Gemeinde dem anzupassen, was Gott sagt. Gemeinde ist was Geniales. Gemeinde ist eine Braut. Gemeinde ist schön. Gemeinde ist genial. Gemeinde ist so schön, dass Christus für sie sein Leben gegeben hat. Er hat sie erkauft. Gemeinde ist das Allergenialste, was es gibt. Die lokale Gemeinde ist die Hoffnung dieser Welt. Aber wenn du willst, ich weiß das alles. Ich kann dir Geschichten erzählen, da graust du sofort auf Schlag. Aber die Gemeinde ist trotzdem das Schönste, was ich je kennengelernt habe. Und so rede ich auch über sie. Zweitens, die Gemeinde ist eine Familie, die Gäste erwartet und einlädt. Hast du dich mal gefragt, warum Titus 1, Vers 8 sagt über Älteste, und hier geht es ja um Leiter einer Gemeinde und nicht wörtlich im Sinne von ältere Menschen, obwohl viele ältere Menschen das einfach gelernt haben. Aber hier geht es um Leiter. Vielmehr soll ein Leiter gastfreundlich sein. Und so weiter und so fort. Hast du dich mal gefragt, warum Gott eigentlich möchte, dass Leiter gastfreundlich sind? Hier ist meine Theorie. Gott ist gastfreundlich. Gott ist das gastfreundlichste Wesen, das du dir vorstellen kannst. Gott lädt sogar Leute ein, die ihn nie einladen würden. Gott möchte sogar im übertragenen Sinne, dass wir Leute einladen, die uns nicht zurück einladen und dann kriegst du eine fette Belohnung. Weil Leute einladen, die dich danach wieder einladen und Leute zu beschenken, die danach dich wieder beschenken, das ist gut. Aber das kann auch jeder machen, der mit Gott nichts zu tun hat, stimmt's? Ich gebe dir was, du gibst mir was. Und dann gucke ich genau, was habe ich für dein Geburtstagsgeschenk ausgegeben und wenn ich was zurückbekomme, ob das so ungefähr in line ist mit dem, was ich investiert habe. Und manchmal sage ich gehässig, wenn ich bei einer Hochzeit bin, das ist nur Scherz, nicht ganz böse gemeint, sage ich, na gut, jetzt stehe ich hier das dritte Mal am Buffet, weil ich muss irgendwie das Geld wieder rausholen, was ich für das Geschenk investiert habe. Das ist nur Spaß, das ist nicht ganz ernst gemeint. Okay, ist Spaß. Aber Gott sagt, lade Leute ein, die dich nicht zurück einladen können. Und dann ist Gott begeistert und dann kriegst du einen Lohn im Himmel. Warum sagt er denn sowas? Weil er genauso ist. Gott ist gastfreundlich. Gott mag Partys. Und für alle die jetzt Angst haben, was passiert auf einer Party, das ist einfach der Begriff. Früher haben wir dazu gesagt, Feier. Schöne Feier. Heute sagt man Party. Das heißt nicht automatisch, dass da Alkohol ohne Ende fließt. So nennt man das heute, Party. Gott macht die beste Hochzeitsparty aller Zeiten im Himmel. Jesus selber wird uns bedienen. Das steht im Buch der Offenbarung. Gott ist gastfreundlich und deswegen möchte er, dass Leiter gastfreundlich sind. Weil wenn Gott gastfreundlich ist und seine Leiter gastfreundlich sind, dann ist die Chance sehr hoch, dass seine Gemeinde gastfreundlich ist. Weil das ist die ganze Idee dahinter. Gott möchte, dass wir gastfreundlich sind. Jetzt wirst du sagen, naja, was heißt denn das? Das verändert alles. Überleg mal, wenn du Gäste einlädst. Und ich weiß, wir sind in Deutschland. Also man lädt Gäste ein, man hat einen Termin, man hat einen Zeitpunkt, man kommt nicht viel eher, man kommt auf gar keinen Fall später. Man geht nicht einfach so rein heute Mittag und sagt, ey Jan, alles klar, ich setze mich schon mal zu Tisch hin und ihr streckt bestimmt die Suppe oder was auch immer. Das macht man in Deutschland nicht. In Deutschland hat man Termine, in Deutschland meldet man sich an. Das ist in anderen Kulturen anders, da kann man einfach immer reinkommen, zu jeder Zeit. Aber selbst bei uns, die wir so strukturiert unser Leben führen, wenn du Gäste hast, dann merkst du das in der Regel an folgenden Merkmalen. Es gibt etwas anderes zu essen als sonst. Vielleicht kommst du sonst nach Hause und alle waren beschäftigt und du bist auch vom Typ Macho und sagst, ey, mach mal was zu essen und deine Frau sagt, schmier dir dein Brot selber. Und auf einmal kommst du nach Hause und du siehst da, das beste Geschirr steht auf dem Tisch. Und du weißt sofort, heute ist etwas anderes. Keiner sagt, schmier dir dein Brot selber. Du weißt, wir haben Gäste. Früher hatten wir dann das Goldrandgeschirr. Das kennt heute keiner mehr, aber wir sind auch schon deutlich über 40. Da hatte man Goldrandgeschirr. Das war nur blöd in der Mikrowelle, aber es ist was anderes. Goldrandgeschirr. Heute haben wir ein anderes Geschirr, so ovales Geschirr. Wann immer das auf dem Tisch steht, dann weiß ich, wir haben Gäste. Und dann sind da Servietten und dann ist da Deko und dann passiert etwas, was es bei uns nie gibt. Vielleicht Hintergrundmusik oder die Aufforderung, such mal Musik raus. Und du weißt, wir haben Gäste und die Gäste bekommen das Beste. Da sagst du nicht, wir haben Gäste und du sagst, hey, guck mal, da ist der Kühlschrank und da stehen noch ein paar Reste, vielleicht sind die Joghurts schon abgelaufen, aber bedien dich. Das machst du nicht mit Gästen, das machst du nur mit Freunden. Und wenn immer das passiert, dann weißt du, du bist befreundet mit dieser Familie. Übrigens, Jan, der Joghurt war abgelaufen heute Morgen. Ich wollte nur gucken, ob du drauf geguckt hast. Du hast recht. Wenn du weißt, du hast Gäste, die mögen kein Heavy Metal. Was ist Heavy Metal? Für die Älteren unter uns, das ist ganz laute Musik. Die mochte ich früher. Jetzt merke ich, mit zunehmendem Alter sind es andere Sender, die ich anmache. Warum? Du weißt, die mögen Klassik. Du magst aber keine Klassik. Ich mag auch keine Klassik. Aber die Gäste mögen Klassik. Und du magst Heavy Metal. Was machst du jetzt? Ganz einfach, du findest irgendeinen Klassiksender. Du lädst dir noch schnell was runter. Warum? Weil du willst nicht, dass dein Musikgeschmack die Gäste irritiert, weil die stehen auf Klassik. Also hast du da Klassik am Laufen. Vielleicht ärgert es dich den ganzen Abend, aber du willst, dass deine Gäste nach Hause gehen und sagen, wow, das war cool. Du machst kein Heavy Metal an. Das machst du danach, wenn die weg sind, dann kannst du einen Kopfhörer aufsetzen und dann alles okay. Aber nicht, wenn die Klassik mögen. Oder auch umgekehrt, wenn du weißt, du hast ein paar Freaks eingeladen und die mögen alle Heavy Metal und du magst Klassik, dann machst du Folgendes. Heavy Metal. Warum? Weil du willst, dass es den Gästen gut geht. So, und das heißt für mich, übertragen auf Gemeinde, das Allerbeste ist nur gut genug für unsere Gäste. Und ich frage mich, wie geht es eigentlich Menschen, die das erste Mal oder das zweite Mal in unsere Gemeinde kommen. Wir sind die Gastgeber. Nicht der Pastor ist der Gastgeber. Nicht jetzt, oh, jetzt haben wir den Jürgen noch. Der macht er dann auch schon irgendwie, ist der Gastgeber. Und die Gemeindeleitung. Wenn wir Gäste haben als gesamte Gemeinde, bedeutet das, sie sind bei dir zu Gast. Nee, dafür haben wir Leute, die kümmern sich darum. So Begrüßungsteam und die sagen schon mal freundlich Hallo. Und damit ist mein Hallo dann erledigt. Nein, das ist komplett falsch. Jeder Gast ist dein Gast. Wenn du zu Hause eine Party schmeißt, und du hast 30 Leute eingeladen und es ist deine Party und du hast alles vorbereitet. Es gibt geniales Essen und Fingerfood und leckere Getränke und teure Getränke und alle stehen rum und alle sind happy. Und du siehst jemanden, der steht alleine in der Ecke. Was sagst du denn? Das ist ein Pech, soll sich doch mal ein bisschen Mühe geben. Du. Wie sieht er überhaupt aus mit seinem langen Gesicht? Das sagst du doch nicht. Weil es deine Party ist, wirst du zu diesen Menschen hingehen und sagen, ey, alles klar, wie geht's dir? Und darf ich dir noch was zu essen geben? Darf ich ein bisschen nachschenken? Und hey, wie lief dein Tag? Und etc. etc. Warum machst du das denn? Weil es ist dein Gast. Es ist dein Gast. Du willst, dass er sich wohlfühlt. Und wenn du das nicht tust, bist du einfach ein Ignorant. Und du kannst ganz sicher sein, so jemand wird vielleicht nie wieder auf deine Party kommen. Jeder von uns war schon mal auf einer Party, wo man ihn übersehen hat, wo keiner mit ihm geredet hat. Jeder von uns. Das fühlt sich nicht gut an, weil wir sind soziale Wesen. Du kannst total cool sein oder du kannst uncool sein. Du möchtest, dass Leute dich mögen. Es ist deine Party. Freunde, Gemeinde ist deine Party. Gemeinde ist deine Party. Menschen, die in Kontakt mit der Gemeinde kommen, das sind deine Gäste. Es sind unsere gemeinsamen Gäste und die Gäste bekommen das Beste. Ich bin der Gastgeber. Und die Frage, die man sich immer stellen muss, ist, laden wir eigentlich noch unsere Freunde, unsere Verwandten, unsere Nachbarn ein in unsere Gemeinde zu kommen? Wenn wir das nicht tun, wenn das gar nicht auf unserem Schirm ist, dann haben wir etwas Fundamentales falsch verstanden, weil Gemeinde ist kein Ghetto. Gemeinde ist eine Stadt auf dem Berg. Das ist einladend, das ist gastfreundlich. Gemeinde ist darauf angelegt, dass mehr Leute kommen, nicht dass weniger Leute kommen. Aber wie geschieht das? Der Brief Christi, das bin ich. Die Leute lesen keine Bibel mehr heutzutage, sie lesen die Christen. So, und das heißt, ich bin der Erste, der Jesus Christus repräsentiert. Und wenn ich ein Miesmuffel bin, dann rechnen das die Leute hoch. Und das ist das, was sie erwarten. So sind die Christen. Am besten noch Fundamentalisten und ganz seltsam und direkt aus dem Mittelalter hier reingebeamt und gar keine Ahnung, was das Leben hat. Das ist das, was ich manchmal denke, was aus den Medien kommt, wie sie uns sehen. Ich denke, wir müssen uns mal kennenlernen, wie cool wir sind. Wir haben ein Problem, wenn es keine Kultur ist, dass Menschen mitnehmen in unsere Gemeinde. Aber weißt du, was eine Riesenhilfestellung ist, wenn jeder Mensch, der diese Gemeinde betritt, danach sagt, vielleicht sind das alle Spinner und was der gepredigt hat, ich kann das noch nicht glauben. Aber es ist eine unglaubliche Atmosphäre da. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die Leute mich mögen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die Leute das Beste geben, damit ich mich wohlgefühle. Und ich bin aus dieser Kirche rausgegangen und du wirst das nicht glauben. Ich habe 2 Einladungen zum Mittagessen gehabt. Freunde, so etwas gibt es heute nicht mehr. Aber ich verrate dir etwas. Es gibt einen Ort auf dieser Welt, wo das normal sein sollte. Und das ist die Gemeinde von Jesus Christus. Ich war gestern im Stadion. Ich habe was mit all den anderen um mich herum gemeinsam gehabt. Ich wollte, dass Werder Bremen gewinnt. Und ich habe wieder Dinge gesagt, die ich schon lange nicht mehr sagen wollte. Und ich habe auch, bevor ich eingeschlafen bin, den Herrn um Vergebung gebeten. Und vor ein paar Wochen war ich in Leverkusen. Da haben wir 3-3 gespielt. Und in Leverkusen kriegst du immer Karten, weil da will keiner hingehen. Ich glaube, die sind jetzt so weit, dass sie dir Geld geben, wenn du kommst. So auf dem Level ungefähr ist das. Und da saß ich mit lauter Leuten zusammen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und kurz vor Schluss haben wir gegen Chemie Leverkusen das 3-3 gemacht. Und ich will dir was sagen, im nächsten Moment lagen mir Leute im Arm, die ich noch nie gesehen habe. Die waren total begeistert und wir haben High Five gemacht und lagen uns in den Arm. Und danach, wenn die Emotionen weg sind, dann denkst du, oh. Aber noch nie hat mich jemand zum Mittagessen dort eingeladen. Noch nie hat sich jemand dafür interessiert, wie es mir geht. Es ist eine reine Zweckgemeinschaft, aber die Gemeinde ist eine Familie und eine Familie ist darauf angelegt zu wachsen. Eine Familie ist darauf angelegt, Menschen zu integrieren. Eine Familie ist darauf angelegt, von Gott her Nachwuchs zu bekommen. Und was machst du mit deinem Nachwuchs? Du integrierst ihn in die Familie und dann integrierst du ihn in die Gesellschaft und dann trainierst du deinen Nachwuchs so gut du kannst, um ihn vorzubereiten fürs Leben. Das ist Gemeinde. Ich möchte dich einladen, dass du eine Gemeinde mitbaust, von der du begeistert bist. Ist egal, ob du da hingehen musst oder nicht. Ich möchte eure 2 Pastoren einladen, so eine Gemeinde zu bauen, dass ihr sagen würdet, ganz egal, ob das unser Job ist oder nicht, da kriegst du uns nicht mehr weg. Der dritte Gedanke. Ha. Ich beeil mich. Bau ein Klima in einer Gemeinde, wo Menschen gerne Ja zu Jesus sagen. Warst du schon mal auf einer Hochzeit? Ja. Von Berufs wegen habe ich öfter damit zu tun. Das ist immer das Gleiche. Ich stehe vorne, bin nervös, weil ich hoffe, dass die Predigt, die ich wahrscheinlich schon mal gehalten habe, dass keiner da ist, der sie schon gehört hat. Und dann kommt das Brautpaar rein. Manchmal ist auch der Papa, der die Braut nach vorne bringt und manchmal ist es auch gleich das Brautpaar und so weiter. Und es ist immer das Gleiche. Alle Leute starren auf die Braut. Das ist eigentlich total ungerecht, oder? Aber Männer sehen immer gleich aus. Anzug und vielleicht ein Fliege oder ein Schlips. Manchmal grau, manchmal schwarz, manchmal ein bisschen peppiger. Aber da lohnt es sich meistens nicht hinzugucken. Aber die Braut, die ist in weiß und die ist gestylt ohne Ende und die Haare und die ist schon stundenlang da tapeziert worden, wollte ich sagen, vorbereitet worden. Und Selbst der Mann kennt sie nicht wieder und denkt, wow, wer ist das denn? Kann ich die heiraten? Ja, die heiratest du heute. Der absolute Hammer. Und dann sage ich immer Leuten, die eine Hochzeit vorbereiten, also den Gottesdienst vorbereiten, hey Leute, nicht zu viel Lieder, macht da nicht zu viel rein. Alle wollen einfach mit dem Brautpaar feiern. Das ist nicht ein Ding, was wir dehnen ohne Ende. Es geht jetzt um die beiden. Und dann kommt dieser wunderbare Moment, der immer noch faszinierend ist. Und du fragst dann ihn, willst du sie? Und er sagt, ja. Sagt dann ja zu seiner Braut. Und dann sagt irgendwann die Braut auch, ja. Und dann sagst du, hiermit erkläre ich euch auch vor Gott als Mann und Frau. Und was kommt dann? Genau. Und dann sollen sie knutschen. Und dann sind schon, wenn du das Leuten nicht verboten hast, dann sind schon alle Handys raus und so. Und der bestellte Fotograf und dann dieser Kuss. Klick, 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 klick. Sie haben ja gesagt. Das ist der genialste Moment, oder? Jemand sagt ja zu einem anderen. Weißt du, was für mich Gemeinde ist? Gemeinde ist genau das. Du bist die Braut. Und der Bräutigam, das ist ein biblisches Bild. Jesus ist der Bräutigam, das ist ein Bild. Und die Gemeinde und der einzelne Mensch ist die Braut. Also in dem, selbst wenn du männlich bist, bist du die Braut. Und Jesus hat schon ja gesagt zu dir. Das ist das Geniale. Also es ist nicht so, was sagt er und so. Jesus hat ja gesagt zu dir. Das ist ein gutes Gefühl, oder? Jesus hat ja gesagt zu dir. Er hat sich festgelegt, dich zu lieben, für dich da zu sein, dich nicht mehr loszulassen. Er hat alles gegeben und er hat dieses Ja bestätigt mit seinem gesamten Leben. Und jetzt fragt dich der Pfarrer, liebe Braut, möchtest du auch Ja sagen zum Bräutigam? Und alle halten den Atem an und dann sagt sie Ja. Und dann erklären wir, ihr beide seid jetzt Mann und Frau und für immer zusammen und nichts soll euch trennen. Das sind Hammermomente, oder? Also für mich ist jeder Gottesdienst so ein Moment. Es vergeht kein Gottesdienst, wo ich nicht beauftragt von Jesus Christus, der hat mich dahin gepusht, weil der will Braut. Er sagt, frag bitte Menschen, zu denen ich schon Ja gesagt habe, ob sie auch Ja sagen würden zu mir. Und ich weiß, ganz viele Leute sagen nicht Ja zu Jesus. Aber ich frage sie das. Und das ist ihre Entscheidung. Und weißt du, Gemeinde ist für mich jedes Mal eine Hochzeitsparty. Gibt es vielleicht jemanden, der heute Ja sagen würde zu Jesus, der schon Ja gesagt hat zu ihm? Und wenn Leute Ja sagen, die wissen doch nicht alles, was in den nächsten 40 Jahren passiert. Das wusstest du doch auch nicht, als du geheiratet hattest, oder? Du wusstest nicht, welche Krisen es gibt, welche Herausforderungen, ob Arbeitslosigkeit, ob Krankheit kommt. Aber du hast dich schon mal festgelegt, ohne Details zu wissen, wir bleiben zusammen. Und das ist eine gute Aussage. Und weißt du, du musst nicht alles wissen. Du musst nicht alles wissen, was alles kommt. Aber dieses Ja hat eine unglaubliche Bedeutung. Also, und das ist für mich Gemeinde. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, ist der Bräutigam Jesus da und er guckt, gibt es irgendeine Braut, die sich heute traut. Diese drei Schlüssel möchte ich euch mitgeben. Und das macht Gemeinde zu dem besten Ort auf der ganzen Welt. Darf ich euch zum Abschluss bitten, einmal kurz aufzustehen? Dürft euch gleich alle wieder hinsetzen. Einmal ganz kurz die Augen zu schließen. Und ich möchte auch heute Morgen eine Frage stellen, während wirklich jeder Einzelne seine Augen geschlossen hat. Und ich möchte dir diese Frage stellen, hast du schon einmal Ja gesagt zu Jesus Christus? Vielleicht bist du so wie die Braut, die sich nicht traut. Das ist ein bekannter Film vor einigen Jahren mit Julia Roberts, die immer, wenn sie am Traualtar stand, Muffensausen bekommen hat und alles war vorbereitet und dann hat sie sich doch nicht getraut, weil sie nicht absehen konnte, was passiert denn da? Und dann ist sie weggelaufen. Die Braut, die sich nicht traut. Vielleicht bist du auch so eine Braut, die sich nicht traut. Und du kannst ja auch männlich sein, du kannst aber auch weiblich sein. Das ist ja ein Bild, eine Metapher. Aber ich möchte dir heute Morgen sagen, Ja zu sagen zu einer Beziehung mit Jesus Christus ist nicht etwas, was gefährlich ist, sondern es ist die beste Entscheidung, die man treffen kann. Und weißt du, wenn die erste Lebenskrise kommt, und Lebenskrisen kommen, jeder von uns geht durch schwere, harte Zeiten in seinem Leben. Aber wenn du durch so eine Lebensphase gehst, du hast einen Gott an deiner Seite, der versprochen hat, ich werde dich nicht verlassen, ich werde dich nicht vergessen, ich werde manchmal spät sein, aber ich werde nie zu spät sein und du musst nie wieder alleine durchs Leben gehen, dann ist das das Allerbeste, was einem Menschen passieren kann. Und ich möchte heute Morgen fragen, gibt es hier eine Braut, die sich nicht traut? Vielleicht warst du schon einmal bei Jesus, hast eine Entscheidung für ihn getroffen, als du Kind warst. Ich sehe vor meinem inneren Auge, es ist jemand hier, der hat im Alter von 8 Jahren als Kind eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen, von einer Kinderfreizeit. Du weißt das, aber du hast nie gedacht, dass Jesus das ernst genommen hat. Weil jetzt bist du da draußen und das war Kinderglaube und Kinderkram. So hast du gedacht darüber. Aber Jesus sagt, hör mal, für mich war das kein Kinderkram, sondern für mich hast du an dem Tag mich erwählt, mit dir durchs Leben zu gehen. Und ich war dir treu bis zu diesem heutigen Tag. Und ich rufe dich heute Morgen, dass du diese Entscheidung, die du einmal als 8-Jähriger getroffen hast, dass du diese Entscheidung heute als Erwachsener triffst. Vielleicht warst du einmal bei Jesus und du bist von ihm weggegangen. Dann will ich dir sagen, mit Jesus kann man immer wieder neu connecten. Und du darfst immer nach Hause kommen. Und wenn du nach Hause kommst, dann kriegst du keine Schuldvorwürfe von Gott, weil du die letzten Jahre das nicht gebacken gekriegt hast oder weil irgendwas schiefgelaufen war oder weil dich irgendwelche Christen enttäuscht haben. Sondern das allererste, was der Vater im Himmel macht mit verlorenen Söhnen und Töchtern, ist Umarmung, ist Begeisterung, ist Freude. Und ich möchte heute Morgen fragen, während jeder Einzelne vor Gott steht und diesen Moment respektiert, ich möchte fragen, und alle Augen geschlossen sind. Ich möchte anstelle von Jesus Christus fragen heute Morgen, gibt es hier irgendjemanden, der das erste Mal Ja sagen möchte zu einem Leben mit Jesus Christus oder der das einmal gelebt hat, aber unterwegs verloren hat, warum auch immer, und diese Entscheidung heute Morgen erneuern will. Ich will Ja sagen, ich will ein Leben mit Gott führen, ich will ein Leben mit Jesus führen. Dann möchte ich dich bitten, während alle Augen geschlossen sind, dass du einmal ganz kurz als eine Hilfestellung für mich und vor allem für Gott deine Hand hebst. Und ich werde nichts mit dir machen. Dankeschön. 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 Gibt es noch jemand, der sagt, heute Morgen möchte ich eine Entscheidung für Gott treffen? Muss keine Angst haben, es wird nichts Komisches passieren. Dankeschön, da ist noch jemand. Dankeschön. Gibt es noch jemand? Dankeschön. Wo bist du? 8 Jahre alt. Als Kind eine Entscheidung für Jesus getroffen. Heute ist dein Tag. Dein Herz klopft. Und das macht der Heilige Geist. Und ich lade dich ein, dass du heute Ja sagst. Möchtest du diese Entscheidung heute treffen, dann lade ich dich ein letztes Mal ein. Wenn du das noch nicht gemacht hast, einmal deine Hand zu heben. Du kannst ganz sicher sein, dass Gott dich sieht. Und ich lade alle die Leute ein, 7, 8 Leute, ich habe dich auch bestimmt übersehen, ist auch okay. Ich möchte diese Menschen bitten, jetzt zusammen mit der ganzen Gemeinde, dieses Gebet mit mir laut zu sprechen. Und wir machen das alle gemeinsam, und wenn du deine Hand gehoben hast, dann bete dies laut und deutlich zusammen mit jedem Einzelnen von uns. Und wir fangen an zu beten bei drei. Eins, zwei, drei. Sagt: Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Und ich bitte dich heute Morgen, und ich bitte dich heute Morgen, komm in mein Leben. Ich gebe dir meine Schuld und ich nehme deine Gerechtigkeit. Und ich sage Ja zu dir. Und ich danke dir, dass du Ja zu mir gesagt hast. Ich empfange das im Glauben und ich deklariere, ich gehöre zu Jesus. Und jetzt hilf mir, dass ich das im Alltag lebe. Amen. Können wir mal diesen acht Menschen einen Applaus geben? Wenn du das erste Mal gebetet hast oder nach einer langen Zeit das gebetet hast, dann bitte ich dich jetzt um einen letzten Schritt. Das ist für mich ein Auswärtsspiel. Zu Hause würde ich sagen, komm auf jeden Fall in die Welcome Lounge. Das scheint hier auch ein guter Gedanke zu sein. Geh bitte nicht nach Hause. Links von mir ist eine Welcome Lounge und die haben wir extra für dich gebaut. Wir haben die gar nicht gebaut, aber ich fühle das so. Wir haben das Ding gebaut, weil du sollst willkommen sein, willkommen bei Jesus. Hol dir da eine Bibel ab. Wenn die keine Bibel haben, dann schimpf mit ihnen und sag, wieso habt ihr keine Bibel? Hol dir einen Kaffee umsonst ab. Wenn du den bezahlen musst, dann sag mir Bescheid, dann schimpf ich mit den Leuten. Connecte dich mit irgendjemand, oute dich irgendwo und sag, ich habe heute eine Entscheidung getroffen, weil da sind Leute, die helfen dir, einen Schritt weiter zu gehen auf deiner Reise mit Gott. Und was auch immer du tust, ob du dich traust oder nicht, es gehört ja viel Mut dazu. Auf jeden Fall wiederkommen. Jeden Sonntag, 10.30 Uhr. Christsein ist ein Familiensport. Wir gewinnen und wir verlieren gemeinsam. Und jetzt bitte ich darum, dass ihr mir verzeiht, dass ich überzogen habe. Zu Hause habe ich einen Wecker. Da sehe ich ganz genau, das blinkt dann rot. Du warst zu lange. Aber auswärts bin ich außer Rand und Bein. Danke für eure Gnade. Pastor Jan. Applaus